Also der erste Johannesbrief. Und ich wollte sagen, dass wenn wir die Bibel lesen, es nicht nur wichtig ist, dass wir gerade den Text zur Kenntnis nehmen, den unsere Augen vor sich haben, sondern dass wir mit der Zeit mitkriegen, um was es in einem bestimmten Buch beziehungsweise in einem Teil des Buches geht. Wenn wir das versuchen, dann ist es sehr einfach mit einigen Büchern oder Texten. Mit dem Psalmen ist es manchmal sehr einfach, dass wir einen ganzen Psalm erfassen und wir können ihn sogar aufteilen und sagen, diese Verse sprechen von dem, die nächsten von dem und die letzten von dem. Und dann haben wir gleichsam wie eine Predigt einen Text vor uns. Viele Predigten haben drei Punkte. Das habt ihr inzwischen wohl schon erfahren. Einige Prediger haben viel mehr. Einige Prediger haben keine Punkte. Die sprechen einfach so, vielleicht kann man sagen, von der Leber weg. Aber das heißt nicht, dass es schlecht wäre. Man muss keine Punkte haben. Wenn wir den ersten Johannesbrief lesen, dann fragt man sich, ob er Punkte hat. Denn er ist wie eine Kette von Wahrheiten, die sich aneinander schließen. Und es ist für auch sehr erfahrene Ausleger schwer mitzukriegen, genau was der Johannes da will. Es ist ein sehr einfaches Buch, von einem gewissen Blickwinkel her betrachtet. Der Johannes kann sehr einfach sprechen, aber seine Sprache ist der von Jesus sehr ähnlich, der ja große Wahrheiten in kurzen Worten fassen konnte. Wenn man sie hört bzw. vernimmt beim Lesen, dann sind sie sehr einfach. Es kann sich um Gleichnisse handeln, es kann sich um eine Weisheitsrede handeln, es kann sich sogar um eine Predigt handeln, wie die Bergpredigt oder die Abschiedsreden und so weiter. Und da kann Jesus sehr einfache Worte sagen, aber es braucht sehr, sehr lange beim Studium zu erfahren, was alles in diesen einfachen Worten liegt. Und so verhält es sich mit den Briefen des Johannes, besonders mit dem ersten Brief. Es sind viele Versuche unternommen worden, diesen Brief, der nur 5 kurze Kapitel hat, zu gliedern. Die ersten Verse sind nicht allzu schwer, beziehungsweise das erste Kapitel. Da haben wir in den ersten 4 Versen gleichsam, wie Schnepel, Pfarrer Schnepel es sagte, einen Eingang, ein Foyer, einen Briefeingang, der uns mitteilt, was eigentlich das Anliegen des Apostels Johannes ist. Sein Anliegen ist es, weiterzugeben, was Jesus ihm gegeben hatte. Und da er Apostel ist, könnten wir sagen, es handelt sich um die apostolische Botschaft oder die Botschaft der Apostel. Er spricht nämlich nicht nur in der Einzahl, ich, sondern er gebraucht die Mehrzahl, wir. Trotz dessen, dass zu diesem Zeitpunkt möglicherweise schon alle anderen der Apostel Jesu, die ihre Botschaft direkt von ihm bekommen hatten, abgeschieden waren. Vielleicht war der eine oder andere noch am Leben. Das wissen wir eigentlich nicht genau. Aber Johannes dürfte am längsten gelebt haben. So um die 100 Jahre alt dürfte er geworden sein. Also er schreibt diesen Brief in seinem hohen Alter. Wahrscheinlich nachdem er das Evangelium bereits verfasst hatte. Das Evangelium dürfte er verfasst haben auf Wunsch einiger Freunde, die noch etwas mehr erfahren wollten über das Leben von Jesus. In diesem Evangelium setzt Johannes sehr viel voraus, das man schon wusste. Denn immerhin hatten schon Matthäus, Markus und Lukas sehr ausführlich über Jesus berichtet. Und vieles von dem setzt er einfach voraus. Er kann erzählen und Namen nennen aus heiterem Himmel, wie wenn er annehmen darf, ja, das wisst ihr ja, wer das ist. Die Maria, die ihn salbt und so weiter, die Schwester von Martha, das wisst ihr ja, wer das war. Aber jetzt füllt er gleichsam Lücken. Und manchmal sind die Lücken sehr groß, denn das Johannesevangelium gibt uns sehr viel Material aus dem Leben von Jesus, das wir sonst nirgends haben. Wir sind sehr dankbar. Dankbar sind wir aber ganz besonders auch für seine Briefe. Und die tun einen ganz besonderen Dienst, was die Seelsorge betrifft, was die Anwendung des Evangeliums betrifft. Wie sieht das aus, wenn die Botschaft der Apostel aufgenommen wird und gelebt wird? Und ich habe einen neuen Versuch unternommen, diesen Brief einmal aufzuteilen. Grob gesagt könnte man vielleicht über die ersten zwei Kapitel die Überschrift stellen: Was sagen wir? Was bekennen wir? Was behaupten wir? Wir haben die Botschaft gehört, wie antworten wir? Zuerst einmal, was sagen die Apostel? Und dann, was sagen wir, nachdem wir die Botschaft der Apostel gehört haben? Wie antwortet die Gemeinde? Das ist die ernste Frage, das ist die seelsorgerliche Frage dieses Apostels. Wie antwortet man auf unsere Botschaft? Dies ist die Botschaft, die wir weitergeben. Wie antwortet ihr darauf? Da fängt das Gespräch an. Und das ist Seelsorge. Seelsorge ist Sorge um die Seele. Und diese Sorge kann zum Ausdruck kommen in Predigt, in persönlichem Gespräch, in Briefform und in verschiedener Form. Also in den ersten zwei Kapiteln scheint Johannes die Frage zu stellen: Was bekennen wir alle? Wir, die wir unsere Botschaft von Jesus bekommen haben, und die Gemeinde schlechthin. Der Brief ist offenbar geschrieben an eine Gruppe von Christen, die vielleicht nicht so groß war, denn sie scheint eine gewisse konstante Zusammensetzung, geistliche Zusammensetzung zu haben. Er hat offenbar von dieser Gruppe erfahren, vor einiger Zeit, hat einiges über sie erfahren und möchte nun in Kontakt mit ihnen treten. Er sagt: Ich schreibe diesen Brief, damit auch ihr, nebst den anderen Christen, nebst den Freunden, die bei mir sind, und den anderen Gemeinden, die wir kennen, nebst diesen möchte ich, dass auch ihr Gemeinschaft mit uns allen habt. Es ist das Anliegen also des Johannes, dass alle Christen etwas Gemeinsames bekennen und aufgrund davon Gemeinschaft miteinander haben. Und auf diese Frage geht also der Apostel etwas ein in diesen ersten zwei Kapiteln. Dabei scheint der letzte Vers, so meinen die Ausleger, eigentlich zum dritten Kapitel bereits zu gehören. Wir könnten also, wenn wir neu aufteilten, sagen: Kapitel 2 hat 28 Verse, Kapitel 3 beginnt mit 2, Vers 29. Wenn wir dort beginnen, dann könnten wir sagen, in Kapitel 3 und 4 hätten wir die Frage besprochen, was sind wir? Zuerst, was sagen wir? Und dann geht er einen Schritt tiefer. Das ist typisch von Johannes, dass er etwas einfach allgemein beginnt, einiges anspricht an Thematik, sehr wichtige Punkte, und dann geht er etwas tiefer auf einiges von diesem, was er bereits antönen ließ, ein. Und so geht er Schritt für Schritt weiter. Deshalb auch diese Kettenformation, diese Kettenart, Struktur dieses Briefes. Also, es geht Johannes ab Kapitel 2, Vers 29, dem letzten Vers in Kapitel 2. Darum, was sind wir, wenn wir aus Gott geboren sind? Und das sind Christen. Sie sind aus Gott, dem Vater, aus Jesus Christus, geboren durch den Heiligen Geist. Sie haben neues Leben, das sie von ihm bezogen haben und immer noch beziehen. Wie eine Rebe am Weinstock, da haben wir das Johannesevangelium. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, 2,29, dann wisst, dann nehmt zur Kenntnis, dann lasst das klar sein, dass jeder, der so gerecht ist, der ein gerechtes Leben führt, Jesus ähnliches, und das kann nur jemand, der bei Jesus gewesen ist, dass er auch von ihm geboren ist. Und dann kann er nicht anders als Gott loben. 3 Vers 1, seht, tut einmal eure Augen auf dafür, wie groß die Liebe ist, die Gott uns gezeigt hat, indem er uns zu seinen Kindern gemacht hat, dass er uns seine Kinder nennt. Eben hat er gesagt, wir sind von ihm geboren. Aber dann muss er stehen bleiben. Das kommt aus der Liebe. Geburt kommt normalerweise, wie von der Schöpfung her vorgesehen, aus der Liebe. Aus der Gottesliebe kommt es, dass wir aus Jesus, seinem Sohn, geboren sind. Und wie groß ist diese Liebe zu uns, die wir so große Schuldner waren. Darüber staunt er und will, dass wir darüber staunen. Seht, welch eine Liebe der Vater uns gegeben hat, nicht nur gezeigt, gegeben hat in seinem Sohn, im Heiligen Geist, dass wir Kinder Gottes heißen sollten. Deswegen kennt die Welt uns nicht. Sofort tut sich ein Graben auf. Sofort. Denn es war ja diese Welt, die schuldige Welt, die von Gott abtrünnige Welt, die diesen Gerechten Jesus Christus gekreuzigt hatte. Der aber auferstand und gen Himmel fuhr und seinen Geist sandte und es möglich machte, dass Menschen, die reuig umkehrten zu ihm, seine Kinder werden durften. Also damit treten wir von einer Partei gleichsam über zu einer anderen. Aus der Welt im Allgemeinen, die sich von Gott selbstständig gemacht hat, zu der Partei oder dem Volk oder der Gemeinde Jesu Christi. Und zwischen diesen zwei, macht Johannes deutlich, liegt ein großer Graben. Nicht ein unüberwindlicher. Das heißt, Gott ruft über den Graben hinweg, kommt, und dann zieht er uns über den Graben hinweg und nimmt uns auf in seine Familie. Das ist etwas Wunderbares, das wir ja erlebt haben. Wer sind wir? Gottes Kinder. Und was das alles bedeutet, dass wir seine Kinder sind und der Unterschied zwischen uns und den anderen, davon scheint er zu sprechen in den Kapiteln 3 und 4. Und wenn er Kapitel 5 aufschlagt, wer die Bibel dabei hat, der merkt, wie dieses Kapitel beginnt. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Gesalbte ist, ist von Gott geboren worden. Und da scheint mir, geht es um die Frage, was glauben wir? Was sagen wir als Antwort auf die apostolische Botschaft? Wer sind wir von dort her? Und zum Schluss, normalerweise stellen wir das an den Anfang, nicht wahr? Aber hier stellt er diese Frage gleichsam an den Schluss. Was glauben wir eigentlich? Vor, ja nun wohl schon einigen Jahren, nahm ich teil als Berater an einer Übersetzungsrevision. Und immer wieder kamen auch Fragen von den Übersetzern selbst, wie es mit diesem und dem Vers sei. Und ich erinnere mich, dass einer der Brüder etwas Schwierigkeit hatte. Es war mit Kapitel 5, Vers 13. Dieses habe ich euch, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, und jetzt kommt es, und damit ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und er konnte nicht ganz verstehen, warum spricht der Johannes so, oder ist das richtig übersetzt? Da muss natürlich die Übersetzung kontrolliert werden. Wenn einem eine gewisse geläufige Übersetzung nicht ganz passt, beziehungsweise etwas erstaunt, dann kontrolliert man, steht das wirklich so? Und ich musste sagen, ja, das steht so. Und wenn das so steht, dann müssen wir damit rechnen, damit müssen wir das so annehmen. Und dann muss nicht die Schrift sich ändern, damit wir zufrieden sind, sondern wir müssen uns ändern, damit die Schrift zufrieden ist, beziehungsweise der sie uns gegeben hat. Mit anderen Worten, es ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir zu Christus kommen in Buße und Glauben, dann hört das Glauben nicht auf, sondern dann beginnt ein Glaubensleben. Aber dieses Glauben in diesem Glaubensleben ist nicht selbstverständlich. Deshalb müssen wir dazu aufgerufen werden, weiter zu glauben. Auch Paulus schreibt so. In Kolosser 2, Vers 6 sagt er, wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, und das war im Glauben, so wandelt in ihm, im Glauben, im Vertrauen. An die Galater schreibt er, im Geiste habt ihr begonnen, im Fleisch wollt ihr weitermachen. Was heißt das? Was hatten die Galater gemacht? Im Glauben hatten sie begonnen. Im Bemühen, etwas zu leisten, wollten sie weiterfahren. Und Paulus sagt, so wird nicht Christus nachgefolgt, so wird Evangelium nicht gelebt. Es ist von A bis Z, von Anfang bis Ende, nur Vertrauen, nur Nehmen, nur Geschenk. Im Glauben wird man Christ, durch den Glauben bleibt man Christ, lebt man als Christ, einfach im Vertrauen auf ihn. In Anlehnung an ihn. Viele, viele Christen haben das nie richtig begriffen. Und im Geiste, in ihrer Seele, sind sie eigentlich im Galaterbrief oder in Galatien besser stecken geblieben. Und sie mühen sich ab. O Herr, und wie oft höre ich dieses Gebet in Kanada, hilf mir, Herr, so zu leben, dass ich bereit bin, wenn du kommst oder wenn du mich abholst. Du kannst nicht so leben. Du kannst nie so leben, dass du Gott gefällst. Major Thomas, den einige vielleicht kennen, schreibt seine Botschaft eigentlich zusammengefasst in einem seiner Bücher. Leider hat es in der deutschen Ausgabe nicht die ganz richtige Besetzung, die ganz richtige Überschrift. Die eigentliche Überschrift lautet, im Englischen heißt es so, und das ist auch seine Botschaft. Es braucht Gott, um Mensch zu sein. Nicht es braucht Gott oder braucht die Hilfe Gottes, um für Jesus zu leben, sondern niemand kann Mensch sein, kein Mensch kann Mensch sein, außer Gott. Es braucht ihn, um richtig Mensch zu sein. Wir alle sind menschenfremd in unserem Leben. Wenn man sagt, das ist typisch menschlich, dann stimmt das nicht. Es ist nur typisch menschlich, seit die Sünde in unser Leben eingekehrt ist und wir verkehrt handeln, moralisch und auch fehlerhaft. Was nicht notwendigerweise Sünde ist, aber das kommt von der Sünde her, dass wir nicht vollkommen sind. Wir schreiben nicht richtig. Wir stehen nicht richtig, wir sitzen nicht richtig, wir sprechen nicht richtig. Keiner von uns ist vollkommen. Das kommt daher, dass die Menschen durch Adam und Eva in die Sünde gefallen ist. Aber das ist eigentlich etwas Fremdes für den Menschen, den Gott schuf. Das ist nicht der Mensch, eigentlich. Das ist etwas Menschfremdes. Und Gott ist gekommen in Fleisch und Blut, wie Jesus Christus, um uns wieder zu Menschen zu machen. Und wir werden zu Menschen, wenn wir Gott ähnlich werden. Erstaunlich, nicht? Über Gott kommt das Menschsein. Das heißt, es braucht Gott, um Mensch zu sein, weil wir im Bilde Gottes geschaffen wurden. Mensch zu sein heißt, so zu sein, wie Gott ist, im Fleisch. Denn Gott hat uns als Fleisches Menschen geschaffen, Seelen oder Geister mit einer fleischlichen Hülle. Der Geist ist das Eigentliche, der eigentliche Mensch, aber er braucht seinen Leib, um sich auszudrücken. Und dieser Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen und Gott selbst kommt jetzt in Jesus Christus in Fleischeshülle und zeigt uns, wie ein Mensch aussehen sollte. Und wenn wir als die Schuldigen, als die Verkehrten, als die Falschliegenden zu Jesus kommen, dann werden wir wie Jesus, weil wir aus ihm geboren werden und weil er genau ist wie Gott, das genaue Abbild, sagt die Schrift, dann werden wir über Jesus wie Gott. Aber das geschieht nicht durch Leistung, nicht durch Versuch, dieses und das abzuhaken. Jetzt habe ich das erreicht, jetzt habe ich das erreicht und so weiter. Nein, das geschieht, das beginnt in der persönlichen Gemeinschaft mit Gott, aus der Frucht entsteht. Die Rebe ist angeschlossen wie der Finger an die Hand, der Arm an den Körper, an den Weinstock. Und vom Weinstock bezieht die Rebe, was sie braucht, um die Trauben zu tragen, um die Frucht hervorzubringen. Wir sind also von Gott abhängig. Und das weiß Johannes. Und das steht hinter diesem Brief. Das Gleichnis bzw. das Bild vom Weinstock und den Reben in dem Evangelium Johannes, Kapitel 15. Aber nach einer etwas längeren Einleitung, die aber zur Predigt gehört, ja, das gehört dazu, wenn Sie die Bibel dabei haben, dürfen wir aufschlagen Kapitel 2. In Kapitel 1 beginnt er mit der Botschaft der Apostel: Wir verkünden Jesus. Was wir gesehen haben, heißt, wen wir gesehen haben. Es geht um das Leben in Personform. Und dann spricht er vom Wesen Gottes, Gott ist Licht. Und dann legt er die Latte an. Die Messschnur, dann werden wir geprüft. Was bekennst du, kann er gleich so fragen. Bekennst du, Gemeinschaft zu haben mit einem Gott, der Licht ist? Bekennst du, in diesem Licht zu stehen und Schritte zu tun? Wie sieht dein Leben aus? Ist es entsprechend? Jetzt prüft er uns. Ja, was bekennst du? Bist du, was du bekennst? Das geht so weiter in Kapitel 2. Meine Kindlein, dieses schreibe ich euch, damit es nicht vorkommt, dass ihr sündigt. Menschen, die im Lichte Gottes stehen und wandeln oder schreiten, die meiden die Sünde. Johannes weiß das, dass wir fehlerhaft sind. Und deshalb schreibt er, wenn es vorkommt, so genauer übersetzt, ich schreibe dieses, damit es nicht vorkommt, dass ihr sündigt. Aber wenn es vorkommt, und das kann durchaus vorkommen und kommt auch vor, was dann? Dann sind wir abtrünnig geworden? Dann sind wir keine Kinder Gottes mehr? Dann gehen wir verloren? So wollen es einige haben, so behauptet man. Nein, sagt Johannes, dann gerade haben wir einen Retter. Dazu habe ich Jesus angenommen, damit ich jemanden habe, der für mich vor Gott gerade steht. Jesus. Wenn es vorkommt, dass jemand sündigt, haben wir, und genau übersetzt heißt es, stets, immer, die ganze Zeit, kontinuierlich, dann haben wir stets einen Fürsprecher vor dem Vater, der steht vor Gott, ihm zugewandt und steht für uns bei, steht für uns ein. Dann haben wir einen Fürsprecher vor dem Vater, Jesus Christus. Und wer ist das? Ein Gerechter. Wir haben einen gerechten Fürsprecher, der selbst sein Leben für uns gegeben hat. Es heißt in Vers 2, und der ist Sühnung für unsere Sünde. Ein Gerechter ist Sühnung, denn er hat unsere Schuld auf sich genommen. Und deshalb kann er für uns sprechen, weil er alle Sünde getilgt hat. Er setzt natürlich voraus, Kapitel 1, die Verse 7 und 9. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, dann reinigt das Blut Jesu Christi unsere Schuld. Und Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann vergibt er uns. Ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt? Das muss er jetzt nicht wiederholen. Das müssen wir behalten haben, wenn wir Kapitel 2 anfangen zu lesen. Dann haben wir einen Fürsprecher unter solchen Umständen, dass uns die Sünde leid tut. Und der ist Sühnung für unsere Sünden. Aber, und jetzt kann ich mir vorstellen, der Johannes ist ja alt geworden, hat viel Erfahrung mit Gottes Kindern und er weiß, wie das Leben und die Gedanken und die Sorgen von vielen Christen einfach so um sich selbst kreisen, um ihre eigene Heiligung. O Herr Jesus, hilf mir. O hilf mir. Hilf mir, dir treu zu sein und so weiter. Und viele ihrer Gebete sind geradezu lamentierend. Sie lamentieren, sie klagen. Eine Neuauflage der Klagelieder. Oder eine Fortsetzung besser. Das ist nicht die Reaktion, die Johannes will, auf seine Botschaft als Apostel, sondern Jesus Christus schenkt uns sein Leben, seine Vergebung, seinen Beistand, alles. Und wir leben aus seiner Hand, nicht im Versuch, gehorsam zu sein. Selbst der Gehorsam wird uns geschenkt. Wenn ich auf das alles eingehen könnte, dann müsste ich hier eine Woche bleiben. Also, Johannes will deutlich machen, dass Jesus für uns gerade steht. Das führt nicht dazu, wie Paulus vermutet oder ahnt, wenn er Römer 6 beginnt zu schreiben, nachdem er Römer 5 fertig geschrieben hat. Die Gnade wurde mächtiger und größer als die Sünde. Aha, hört er schon sagen, der liebe Paulus mit seiner Gnade. Er meint, wir brauchen nur die Gnade und da können wir leben, wie wir wollen. Nein, nein, sagt Paulus, hatte ich nicht gesagt. Ich sagte, Ende Kapitel 5 immer noch, und das ist gleichsam das Thema von Kapitel 6, damit die Gnade herrsche wie ein König. Das Wort im Grundtext wird nicht immer genau übersetzt. Damit die Gnade König sei. Königlich regiere. Das heißt, die Gnade reicht aus, um ein heiliges Leben zu führen. Sie ist nicht nur der Ausdruck der Liebe Gottes, sondern sie ist Ausdruck der Kraft Gottes. Wenn Jesus zu Paulus sagt, meine Gnade genügt dir, weil meine Kraft an der Stelle der Schwachheit vollkommen ist, dann bekommt Paulus das mit. Und dann freut er sich. Also, wenn dem so ist, dann will ich ganz zufrieden sein in meinen Nöten, in meinen Schwachheiten. Mit diesem Wort gebraucht er eigentlich auch das Wort Krankheit, denn das griechische Wort für Krankheit ist Schwachheit. Und in 2. Korinther 12, können Vers 9 und 10, können wir durchaus von Krankheit reden. Wenn ich krank bin, dann bin ich stark. Das heißt, Gott gibt Gnade in der größten Not, einfach weiter zu lieben, zu glauben, zu hoffen. Die Krankheit nimmt er nicht notwendigerweise weg. Darum geht es Gott auch nicht. Den Leib braucht er letztlich nicht. Den wird er sowieso auf die Seite legen, wenn wir sterben, oder in der Entrückung. Dann werden wir ja verwandelt werden. Unser Tod, wenn wir Jesus bei der Entrückung erleben, findet dennoch statt, auch wenn wir nicht gestorben sind. Aber er geschieht in der Verwandlung. Der alte Leib wird abgetan und ein neuer entsteht. Ähnlich wie der verstorbene Leib sich verwandelt, keimhaftig, in einen neuen. Oder ein neuer entsteht aus den Resten des verstorbenen Leibes. Also, Gott ist wichtig, unsere Seele, unseren Geist. Unser Leib ist ihm schon wichtig. Ich wollte nicht gesagt haben, wie die Griechen, dass der Leib unwichtig sei. Was ich sagen will, ist, dass die eigentliche Person, die gerettet wird, der Geist ist. Unser Leib ist nicht gerettet. Der wird noch gerettet werden in der Auferstehung oder in der Entrückung. Aber jetzt geht es um unseren Geist. Und der wird bewahrt, wenn zweierlei intakt bleibt. Das macht uns Paulus klar in diesem ersten Thessalonicher Brief, aus dem am Anfang gelesen wurde. Liest man diesen Text genau, dann merkt man, als Paulus Sorge trug um das Wohl, das geistliche Wohl der Christen in Thessalonich, weil er die Stadt fluchtartig verlassen musste, als er Sorge trug um ihr geistliches Wohl, dann fragt er sich, wie steht es mit ihrem Glauben an Jesus Christus? Vertrauen sie immer noch? Und dann das Zweite, wie steht es mit ihrer Liebe? Denn die Liebe erwächst aus dem Glauben. Der Glaube ist der Schlüssel, die Liebe ist die eigentliche Substanz unserer Beziehung zu Jesus Christus. Wenn die zwei intakt sind, dann haben wir das Kind von Glauben und Liebe, das Hoffnung heißt und die ganze Frucht, die dann daraus entsteht. Aber er fragt nach diesen zwei Tugenden. Wenn die da sind, dann freut er sich. Jetzt leben wir, wo wir hören von Timotheus, dass ihr glaubt, ihr vertraut weiter und eure Liebe ist da zu den Brüdern, zum Herrn Jesus Christus. Also, Johannes geht es darum, dass wir nicht nur uns um uns selbst drehen, sondern dass wir die Augen aufheben, wie Jesus in Kapitel 4 sagt. Hebt eure Augen auf und seht die Ernte. Ihr habt Vergebung der Sünden, das ist wunderbar. Und ihr bekommt sie immer wieder, wenn ihr mal auf die Nase fahrt. Aber denkt daran, es gibt eine ganze Welt um euch her, die das noch zu hören braucht, die das noch hören muss. Sehr interessant, ein missionarisches Wort haben wir hier in Kapitel 2, Vers 2. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, aber nicht allein für die unseren. Und jetzt müssen wir aus der Luther-Übersetzung ein Wort streichen. Die. Aber nicht allein für die unseren, sondern auch für nicht die der ganzen Welt. Und es ist der, ja. Der muss gestrichen werden. Sondern für die ganze Welt. Das zweite Mal, wenn er am Schluss von Vers 2 das Wort für gebraucht, dann meint er die Menschen. Jesus starb für die Sünden der Menschen, aber eigentlich für die Menschen selbst. Er ist die Sühnung für die Menschen und wir haben Menschen zu erreichen für Jesus Christus. Er bringt also die Personen uns ins Blickfeld. Und für die sollten wir einen Blick bekommen. Die brauchen das Evangelium. Also, es ist wie Pfarrer Dr. Bockmühl pflegte zu sagen. Er war ein Theologe, der sich ganz besonders mit der Ethik beschäftigte. Was ist richtiges Leben? Und ihm lag es auf dem Herzen, dass Christen, er war längere Zeit Lehrer auf St. Krishna und später in Kanada, in British Columbia, Ihm lag es daran zu betonen, zur Ethik, das heißt zum richtigen Wandel, zum gerechten Wandel von Christen, gehört die Mission. Christen haben nicht richtig gewandelt und gehandelt, wenn sie nicht Missionare sind. Sie können noch so heilig leben zu Hause, aber dort sind sie ungehorsam gewesen. Das ist Sünde. Sehr gut, sehr gut. Evangelisation ist Ethik. Nicht aufteilen zu stark. Ja. Nicht nur für uns, sondern für die der ganzen Welt oder für die ganze Welt ist Jesus Sühnung. Vers 3. Er schreibt, damit Menschen nicht sündigen, auch nicht an der Welt. An diesem erkennen wir, dass wir ihn kennengelernt haben. Dies ist eine Neuformulierung, scheint mir, der Wahrheit in Kapitel 1, Vers 6. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm, mit dem Gott, der Licht ist. Wenn wir sagen, wir haben ihn kennengelernt, wir haben es mit ihm zu tun, wir gehören zu seiner Partei, zu seinem Volk, zu seiner Gemeinde, zu seinen Kindern. Wir sind verbunden mit ihm, mit diesem Jesus, der Sühnung ist für unsere Sünden und für die ganze Welt. Wenn wir sagen, wir haben ihn kennengelernt und wir gehören zu seiner Schar, was dann? Wenn wir an diesem erkennen wir, dass wir ihn kennengelernt haben, wenn wir seine Gebote halten, auch das letzte, geht hin in alle Welt. Das Gebot der Liebe, die Gebote Jesu, setzen sich fort aus den Geboten des Alten Testamentes. Die werden nicht auf die Seite gelegt. Sie werden gleichsam neu aufgelegt in Substanz. Paulus sagt sogar, der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir die Gebote Gottes halten, das Gesetz einhalten. Aber nicht so in der Form, wie es Israel auferlegt war, als Joch. Petrus sagte, das Joch konnten wir nicht tragen. Sondern jetzt nach Jeremia und dem Hebräerschreiber, Hebräer Kapitel 8, ist dieser Wille Gottes, das Gesetz ist der Wille Gottes in Schriftform, dieser Wille Gottes ist uns ins Herz geschrieben. Von innen her wollen wir den Willen Gottes tun. Deshalb kann Johannes sagen, wer Jesus kennengelernt hat, wer eine Rebe am Weinstock ist, wer aus ihm geboren ist und sein Wort nicht einhält, da kann man klar erkennen, der ist nicht sein Kind. Er hat nicht sein Wesen, seine Natur, seinen Willen, seine Art, seine Neigungen, seine Liebe. Die Frucht ist nicht da. Es geht hier nicht um Leistung. Und wer jetzt tüchtig tut, wie das alte Israel oder wie die Pharisäer es meinten zu tun, wer nicht hier schuftet, nein, dies ist keine Neuauflage der 10 Gebote bzw. des alttestamentlichen Gesetzes, sondern dies ist Prüfung, ein Prüfstein, sind wir wirklich angeschlossen an Jesus Christus? Läuft der Saft des Weinstocks durch uns als Reben? Und tragen wir die entsprechende Frucht, woran der Vater im Himmel Freude hat. Das ist die Sprache des Johannes, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, immer noch haben wir es mit dem Bekennen zu tun, was sagen wir? Ja? Also, wer sagt, ich habe ihn kennengelernt, ich bin Christ geworden und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Merken wir? Die Frucht kommt aus der Wahrheit. Die Wahrheit ist das Evangelium, das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist der Same. Und wenn dieser Same in uns hineingesät wird, durch das Ohr aufgenommen wird, wir wiedergeboren werden durch den Heiligen Geist, dann entsteht Frucht. Und so kann Johannes schließen. Er denkt, wenn die Frucht nicht da ist, War der Same da? Ja. Aber wurde dieser Same aufgenommen? War der Boden weich oder war er hart? Wo sind die Körner? Von den Vögeln aufgefressen? Oder sind die Körner in die Tiefe des Bodens gedrungen und haben sie dort gekeimt und haben sie Frucht getragen? Johannes sagt ganz einfach, ohne stürmische Sprache, er hieß einmal Donners Sohn, ja, zusammen mit seinem Bruder Jakobus, mehr Donner als Blitz, mehr Lautstärke als Licht. Aber er ist jetzt geprägt von der Liebe seines Herrn. Er ist der Jünger, den Jesus liebte. Das waren die anderen auch. Aber für ihn ist diese Liebe ganz besonders wichtig geworden. Aber er ist noch immer, Gott hat seine Art geheiligt. Und Jesus gebraucht ihn. Und wenn auch nicht die Lautstärke da ist, jetzt ist das Licht da. Und jetzt kann es blitzschnell aufleuchten. Du bist ein Lügner. Dein Leben spricht lauter als dein Bekenntnis. Die zwei stimmen nicht überein. Da ist eine Disharmonie. Das stört. Was du sagst, ist nicht, was du lebst. Vers 3. Aber wer irgend sein Wort hält, also die Frucht ist da, in diesem ist in Wahrheit die Liebe Gottes zur Vollendung gekommen. Ein neuer Gedanke. Das ist typisch Johannes. Er schreibt, bringt einen neuen Gedanken, wiederholt scheinbar, und dann, während er wiederholt und bespricht, kommt ein neuer Begriff. Aber dieser neue Begriff soll uns nicht irritieren bzw. verwirren. Denn dieser neue Gedanke ist eigentlich manchmal eine Neuauflage von dem, was er schon gesagt hat. Er sprach von der Wahrheit, die Frucht bringt. Er sprach vom Gehorsam, vom Kennenlernen, von der Gemeinschaft. Und jetzt spricht er von der Liebe als Anregung bzw. als Saat, als Ursprung dessen, was er gern sehen möchte im Leben eines Christen. Wenn die Frucht nicht da ist, fehlt die Liebesgeschichte, die zur Frucht führt. Hier klingt schon an, dass Gott nicht nur Licht ist, sondern Liebe. Das sind die zwei großen Aussagen dieses Briefes. Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Und diese Liebe hat sich in Jesus Christus geoffenbart. Und wenn sein Wort gehört wird, offenbart sich diese Liebe im Leben eines Nachfolgers Jesu, und dann ist die entsprechende Frucht da. Aber Johannes sagt, wenn die Frucht fehlt, dann fehlte die Liebe, in ihrer Wirkung zumindest. Nicht, dass Gott nicht geliebt hat, sondern dass die Liebe nicht aufgenommen wurde und die Liebe konnte nicht zur Vollendung kommen. Sie hat eine entsprechende Wirkung haben im Leben und diese fehlt. An diesem erkennen wir, dass wir in ihm sind. Jetzt geht es schon wieder weiter. Vorhin sagte er, kennengelernt. Wenn wir sagen, wir haben ihn kennengelernt. Aber jetzt spricht er von in ihm sei. Wir sind nicht nur in die Nähe Gottes gekommen, sondern wie die Rebe am Weinstock, sie ist eigentlich, wo sie verbunden ist, im Weinstock. So im Griechischen, wir sagen an, aber dort, wo der Finger an der Hand ist, ist er gleichsam in der Hand. Wo hört der Finger auf und wo beginnt die Hand? Es ist verwachsen. Das können wir nicht sagen. Gerade hier ist der Finger in der Hand und die Hand ist im Finger. Sie sind ineinander. Hier natürlich haben wir Finger und hier haben wir Hand. Aber dort, wo sie zusammengewachsen sind, da ist eins im anderen. Und wenn wir sagen, als Finger oder als Rebe, wir sind am Weinstock oder im Weinstock, wir sind also wachstumsmäßig verbunden, also was dann? An diesem erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wenn wir sein Wort halten und seine Liebe in uns zur Vollendung gekommen ist. Wer sagt, er bleibe in ihm, er verweile, er sei, er habe Aufenthalt in ihm oder er lebe in ihm, ist verpflichtet, auch selbst auf die Weise zu leben. Und wenn wir sagen, wir haben lebendige Gemeinschaft mit Jesus Christus, dann sind wir verpflichtet, das kommt von selbst, das ist naturgemäß. Wenn wir unser Leben von Jesus beziehen, dann haben wir so zu leben, wie er lebt. Dazu sind wir auf die Welt gekommen. Dazu sind wir geschaffen worden. Um nicht nur als Bilder Gottes wie Statuen da zu stehen, ihm ähnlich zu sein, sondern so zu leben, so zu sein, wie Gott ist. In seiner Liebe, in seiner Treue, in seiner Gerechtigkeit, in allen seinen Tugenden sollen wir als Menschen Gott darstellen. Man erzählt uns, dass zur alten Zeit, wenn ein König eines Landes sich stark gemacht hatte und andere Länder erobert hatte und sie untertänig gemacht hatte, dass es dann Brauch war, dass er in diesem neu eroberten Land ein Standbild von ihm aufrichten ließ. Als ständige Erinnerung für dieses Volk, wer jetzt der neue Herr im Lande sei. Nicht das Beste, aber es ist ein Bild von dem, was Gott sich gedacht hatte, als er die Welt schuf. Er hat den Menschen, Adam, seine Frau Eva, ihre Kinder in diese Welt gestellt. Es ist seine Welt. Er musste sie nicht mit Gewalt erobern. Sie war von ihm erschaffen. Aber er hat den Menschen, wie damals die Könige, in diese Welt gestellt, um für ihn da zu sein. Um seine Herrschaft in dieser Welt zum Ausdruck zu bringen. Aber wir wissen, wie es dann in 1. Mose 3 weitergegangen ist. Es ging sehr viel schief. Der Mensch wandte sich von Gott ab, aber nicht Gott vom Menschen. Gott geht ihm nach. Bis Jesus ihm nachgeht und sein Leben für ihn gibt. Und wer dann sich umkehrt auf den Ruf Jesu hin und zu Jesus kommt, der wird ein Kind von Jesus, wird Jesus ähnlich, und dann kann er ganz neu beginnen, Gott zum Ausdruck zu bringen in dieser Welt. Jeder an seinem Ort, jeder an seinem Platz. Wir leuchten für Jesus, wenn wir sein Wesen zum Ausdruck bringen, seine Liebe und sein Wort in den Mund nehmen und dann zusammen Gemeinschaft haben und zusammen voranschreiten. Dazu will uns Johannes Mut machen. Er erinnert an die Botschaft der Apostel: Wir predigen Jesus und wir leben Jesus. Er legt die Messlatte an, lebt ihr so, wie ihr bekennt. Und wenn dem nicht so ist, hilft er uns. Wir sind jetzt nicht viel weiter gekommen, aber die nächsten Verse bald darauf sprechen von der Bewahrung. Er weiß, dass wir manchmal Schwierigkeiten bekommen. Aber der ganze nächste Text, bis Vers 28, sind Hilfswörter, sind Hilfsworte, damit wir bewahrt bleiben in unserer Gemeinschaft mit Jesus und damit die Botschaft der Apostel wirklich offenbar und sichtbar wird in unserem Leben. Das schenke der Herr Jesus. Amen.